Io che te ten agapen salute de tap pneumatica malon dehina profetoi ete. Also, wahrscheinlich habt ihr das Bahnhof verstanden. Und wenn ich auf diese Art weitermachen würde, würden sie wohl schnell aufstehen und es weiter suchen. Das geht ja hier unproblematisch und zurecht. Dabei, das war etwas ganz besonders Heiliges. Der erste Vers des heutigen Predigttextes, nämlich auf Altgriechisch. So also hat es Paulus aufgeschrieben und nach Korinth verschickt. Weil aber nun die wenigsten unter uns des Altgriechischen wahrscheinlich mächtig sind und wir Schwaben ja schließlich froh sein müssen, wenn es überhaupt mit dem Hochdeutschen klappt, wäre es für die Gemeinde nicht besonders dienlich, auf diese Weise zu ihr zu sprechen. Und das kann so heilig sein, wie es will. Hier also jetzt der Text aus dem ersten Korintherbrief, wie er für den heutigen Sonntag als Predigttext gegeben ist. Auf Deutsch. Strebt nach der Liebe. Müht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Verhält sich's doch auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen, seine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nur die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der, der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Die ersten Christengemeinden, die waren ja noch keineswegs so wohl situiert wie unsere landeskirchlichen Gemeinden heutzutage. Vieles war da noch im Fluss, noch im Unklaren. Viele Einflüsse drangen auf die junge Kirche ein. Neben der althergebrachten jüdischen Tradition, dem Ritus der Religion, gab es andere Sicht- und Denkweisen. Andere Arten, sich auszudrücken. Eine dieser Arten war eine Art Ekstase, also wo man aus sich herausgeht. Menschen steigerten sich in eine Geisterfülltheit hinein, die sie schließlich Laute formulieren ließ, die keiner verstehen konnte. Paulus nennt das ein Reden in Sprachen oder in Zungen, übersetzt Luther. Solche Menschen waren derart begeistert, dass sie in einer Art Trance gerieten. In manchen Pfingstgemeinden ist das auch heute noch so. Dort ist die Ekstase bisweilen ein Indikator dafür, wie intensiv der Einzelne sich von Gott erfassen lässt. Paulus nimmt dieser Frömmigkeitsrichtung nicht ihre Existenzberechtigung. Er merkt lediglich kritisch an, dass Menschen, die in Zungen reden, von niemandem verstanden werden. Die Botschaft des Evangeliums aber lebt davon, dass sie verstanden wird, dass sie sie Herz und Verstand füllt. Eine andere Art der Rede stellt Paulus der enthusiastischen Ekstase entgegen, nämlich eben die prophetische Rede. Das hört sich jetzt vielleicht in unseren Ohren genauso abgefahren an, ist es aber nicht. Paulus konkretisiert nämlich, was er damit meint. Wer prophetisch redet, der redet zu den Menschen, um sie aufzubauen, um sie zu trösten, um sie zu ermuntern. Und Prophetie, das ist auch wieder so ein griechisches Wort. Es meint ein Vorhersagen. Insbesondere ein Reden vom göttlichen Willen in die jeweilige Zeit hinein. Ein Prophet begleitet, sieht die Entwicklungen der jeweiligen Zeit. Er erkennt die Richtung, in die diese Entwicklungen zielen und stellt dem Gottes Wort an die Seite oder entgegen. Wir kennen das aus dem Alten Testament von den Propheten. Es geht dabei weniger um die Zukunft, was werden wird, es geht vielmehr um die Gegenwart, was ist. Es geht darum, wie Menschen miteinander umgehen, miteinander und mit den Mitgeschöpfen, mit der Erde, mit der Luft, mit dem Wasser, mit unseren Lebensressourcen und Grundlagen. Es geht der Prophetie um ein rechtes Verhältnis des Menschen zu Gott. Da werden Fehler benannt und bessere Wege aufgezeigt, und zwar klar und deutlich. Da gibt es kein Wischiwaschi, kein Drumherumreden, kein salbungsvolles Salbaren. Die Wahrheit aufdecken und sagen, das ist Prophetie. Nun ist ja solche Art der Rede, der prophetischen Rede, selten angenehm zu hören. Das registrieren die gewalttätigen Machthaber dieser Welt mit feinen Antennen. In China ist sie nicht sehr angesagt, die prophetische Rede. Und was Herr Lukaschenko von ihr hält, das wissen wir ja jetzt auch zu Genüge. Oder in anderen Teilen dieser Welt, wo die Wahrheit unterdrückt wird, unter den Teppich gekehrt wird, wo Menschen eingekerkert werden oder noch Schlimmeres. Den Propheten, den Sehern einer anderen Welt ging es nie besonders gut. Bis heute nicht. Oft können sie ein Lied singen, dessen Strophen von Folter und Unterdrückung, von Menschenverachtung und Qual handeln. Aber auch in der Kirche wird bisweilen lieber in Zungen gesprochen als in prophetischen Worten. Freilich geschieht das oft nicht absichtlich, meistens nicht absichtlich. Und doch müssen wir uns klar darüber sein, dass selbst unser klassisches Gotteslob vielen Menschen wie eine Fremdsprache vorkommen muss. Gar nicht zu reden von den charismatischen Glaubensäußerungen besonderer Gruppen. Folgend unsere hochkirchliche Liturgie, sie ist dem Verstehen der meisten Menschen wahrscheinlich ähnlich weit weg wie der Mond von der Erde oder das Altgriechische von unserer deutschen Umgangssprache. Gut hat sie sich eingerichtet, die Kirche, in dem, was sie als unverzichtbar und unverrückbar ansieht. Vielleicht haben Sie es dieser Tage verfolgt, dieses, fast möchte man sagen, Komödienspiel in der römischen Kirche, wenn es nicht zu ernst wäre. Und wir hören Kardinal Marx von einem Todpunkt reden. Und wehe dem, der dabei in evangelisches Siegesgeheul ausbricht. Marx bringt auf den Punkt, was allen Kirchen zu schaffen macht. Und oft genug erkennen sie es nicht mal. Die Menschen laufen in Scharen davon, vielleicht bei uns nicht so schlimm wie derzeit im Erzbistum Köln, aber sie laufen davon. Sie hören und verstehen nicht, was wir sagen. Und wir hören auch und verstehen nicht, was sie sagen. Wir haben die prophetische Rede verlernt. Wir haben sie in den Keller unserer Hirne und Herzen verbannt. Wir haben uns eingeigelt, abgekapselt, ausgesondert. Wir sprechen eine Sprache, die die Mehrheit unserer Gesellschaft weder versteht noch verstehen kann. Der Weg ist schmal und wenige sind ihrer, die darauf wandeln. Das ist zutiefst wahr. Aber ich zweifle manchmal daran, ob es wirklich die Frommen sind, die auf dem schmalen Weg schreiten. Haben sie ihn nicht längst schon hinter sich gelassen, da zwischen Jericho und Jerusalem, dort, wo sie sich selbst feiern, heilige Gebete verrichten, Traditionen einklagen und sich in Worthülsen ergehen, die längst kein Mensch mehr versteht? Und wo am Wegrand der ihnen Fremde verletzt und durstig liegen bleibt. Am zweiten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest werden Texte gepredigt und gelesen und Lieder gesungen, in denen es zumeist um das Eingeladensein geht. Im Evangelium haben wir vorhin vom großen Abendmahl gehört. Und vielleicht haben Sie noch das Bibelwort im Ohr für diese Woche, wo Jesus sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das muss das Maß sein, allen kirchlichen Handelns und Redens, Gott zu den Menschen zu bringen, die mühselig und beladen sind. Nicht geht es darum, unsere Mitmenschen zu beladen und zu belasten. Wir sollen ein gutes Wort finden. Ein Wort, das Gott nicht nur im Munde führt. Ein Wort vielmehr, das uns und dieser Welt Gott zeigt. Und zwar nicht als einen Gott, der frommen Enthusiasmus fordert. Nicht als den, der sein Wohlwollen davon abhängig macht, ob wir zu irgendetwas Ja und Amen sagen. Unabhängig von unserem Geschlecht, von unserer sexuellen Neigung, von unserer Religionszugehörigkeit auch. Der barmherzige Samariter war kein Jude. In Gottes Reich ist der willkommen, der ganz unten ist, der Trauer, der Trost bedürftig ist. Den will er an seinem Tisch, der arm ist, verkrüppelt, der blind und lahm durch sein Leben tappt. Und da meint Armut nicht nur ein Fehlen des Geldes. Krüppel sind nicht nur die, denen ein Gliedmaß abhanden gekommen ist. Und blind kann man durchaus auch mit offenen Augen sein. Und auch der schnellste Läufer ist manchmal ein bisschen lahm im Denken. Merkt man bei Fußballern manchmal. Gottes Reich scheint nicht dort auf in unserer Welt, wo heilige Lieder gesungen werden. Gott ist es wurscht, in welchem Zustand sich unsere Gebäude befinden. Gottes Wort soll nicht in unverständlichem Altgriechisch oder in abgefahrener Ekstase gepredigt werden, sondern so, dass es die hören und verstehen, die es nötig haben. Denn entweder sitzen wir gemeinsam mit ihnen am Tisch oder sie sitzen dort ohne uns. Ich bin mir sicher, dass die Kirche dieses Zugewandtsein verkörpern möchte. Umso tragischer ist, dass es offenbar so selten gelingt. Und ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, das, was momentan in der katholischen Kirche läuft, ist vielleicht etwas anders gelagert, als was in unserer Kirche üblich und Praxis ist, aber sehr weit sind wir da nicht voneinander entfernt. Vielleicht liegt das ja daran, dass wir unsere Nase manchmal viel zu hoch tragen und dabei ganz übersehen, wie tief sich Gott herabneigt, bis zu denen, die trostbedürftig sind und niedergeschlagen und hilflos, bis zu uns. Dass wir das immer wieder erkennen und immer wieder den Mut haben, neu anzufangen, auch als Kirche in unserer Welt, in diesem Land, und dass wir nicht einfach die Zügel schleifen lassen. Dazu gebe Gott uns seinen Geist, seiner Kirche in dieser Welt und uns alle.